Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Kennen Sie Jona ben Amittai, diesen Propheten? Wenn Sie ihn kennen, was halten Sie von ihm? Jona ist für mich einer der interessantesten Gottesmänner in der Bibel. Gott ruft ihn. Und Jona flieht. Gott schickt einen Sturm und stellt Jona geradezu, stellt ihn im wörtlichen Sinne. Und Jona empfiehlt den Matrosen auf dem Schiff, werft mich über Bord ins Wasser. Jona sinkt in die Tiefen des Meeres. Doch anstatt zu sterben, wird Jona von einem von Gott gesandten Fisch gerettet. 3 Tage später spuckt er ihn aus an Land. Gott startet einen zweiten Anlauf. Gott ruft, beruft Jona ein zweites Mal. Der Prophet, wider Willen, macht sich auf den Weg, geht nach Ninive und hält die lustloseste Predigt, die die Bibel enthält. Knappe 5 Worte sind es im Hebräischen, noch 40 Tage Ninive zerstört. Bei der Bundeswehr hatten wir gesagt, das ist Dienst nach Vorschrift. Jona betreibt minimalsten Aufwand. Doch das Unglaubliche geschieht. Die Leute von Ninive glaubten an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an. Alle, ohne Ausnahme. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. An dieser Stelle setzt unser Predigttext für heute Morgen ein. Ich lese uns Gottes Wort aus Jona 4. Das aber verdross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und dachte und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb würde ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott seinen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Lieber Vater im Himmel, das ist dein Wort für uns an diesem Sonntagmorgen. Begegne du uns jetzt in deinem Wort. Amen. Wider Willen ging Jona nach Ninive. Und auch jetzt, als er Ninive wieder verlässt, ist er immer noch ein Prophet wider Willen. Nach wie vor stört er sich an seinem Auftrag. Und das wird jetzt vollends deutlich, Jona stört sich an seinem Gott. Bockig wie ein kleines Kind, zutiefst schmollend, zieht sich Jona auf einen Berg zurück und hofft, dass Gott sein Gericht doch noch wahrmachen würde. Denn wozu ist er schließlich hergekommen? Doch Gott gibt diese beleidigte Leberwurst von Propheten nicht auf. Gott zeigt Jona anhand einer Art Gleichnis, anhand einer Pflanze und eines Wurms, warum er so handelt und was Jona lernen soll, was Jona lernen muss. Dabei, Sie haben es gerade gehört, bleibt diese Geschichte offen. Diese Erzählung hat ein offenes Ende. Denn es geht ja nicht allein um Jona, sondern auch um uns. Lassen Sie uns darum in zwei Schritten diese Geschichte etwas näher anschauen. Warum verhält Jona sich so? Was stört diesen Propheten und zwar von Anfang an? Das hat erstens mit Gott selbst zu tun. Jona stört sich an seinem Gott, dem Gott Israels. Jona kämpft mit der Güte Gottes. Jona konfrontiert Gott in seinem Gebet mit dessen eigenen Worten, mit dessen eigenen Wesen. Bereits als du mich beauftragtest, nach Ninive zu gehen, betet Jona, wusste ich, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels nicht gereuen. Jona konfrontiert hier Gott mit seinem eigenen Wesen. Denn mit diesen Worten stellte sich Gott vor langer Zeit dem Mose auf dem Berg Sinai vor. Am Sinai, da offenbarte Gott sein Wesen mit den Worten: Jahwe ist Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue, der Güte bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Gott stellt sich hier vor und er macht deutlich, meine Barmherzigkeit, die ist menschlich nicht zu fassen. Tausenden von Generationen bewahre ich meine Güte. Tausenden von Generationen. Wer kann diesen Zeitraum überschauen? Lassen Sie uns einmal den Test machen. Kennen Sie den Namen Ihres Urgroßvaters? Gibt es jemand, der noch den Namen des Urgroßvaters kennt? Okay, das wäre die vierte Generation und den Namen des Urgroßvaters? Okay, es gibt ein paar Genealogen unter uns. Und wenn wir noch mal ein Ur hinsetzen? Okay, dann sind wir bei der sechsten Generation. Aber Sie merken, es dünnt sich schon aus. Es wird schwierig, das zu überblicken. Gott bewahrt seine Güte, hören wir hier Tausenden von Generationen. Anders gesagt, seine Güte ist unendlich. Sie überdauert die Zeit. Sie endet nie. Dabei überwiegt Gottes grenzenlose Barmherzigkeit auch seinem Strafgericht, mit dem er Gerechtigkeit schafft. Gott verzichtet um seiner Heiligkeit willen nicht darauf, seine Gerechtigkeit durchzusetzen. Gott kann Schuld, Vergehen und Sünde nicht einfach ungestraft lassen, denn dann würde das Böse siegen. Doch Gottes Absicht zu strafen ist seiner Barmherzigkeit untergeordnet. Seine Barmherzigkeit erweist sich darin, dass seine Güte seinen Zorn unendlich übertrifft. Und Gott ist langsam zum Zorn. Er zögert ihn so lange hinaus, wie es nur möglich ist, wartet in seiner Güte darauf, dass Menschen umkehren, so sehr es ihn nach Gerechtigkeit drängt, nach Wiederherstellung von Recht. So geduldig ist doch Gott mit uns und schaut, ob sich Menschen, ob wir Menschen uns ihm öffnen, umkehren. Der Apostel Petrus wird später schreiben, der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Vielmehr hat er Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle umkehren. Zugleich so macht Gott deutlich, beschränke ich meine Strafgerechtigkeit auf ein menschliches Maß. Die 3 bis 4 Generationen, die maximal in so einem israelitischen, in einem jüdischen Haus zusammenleben können. In biblischer Zeit erlebten maximal 3 bis 4 Generationen unter einem Dach. Macht sich das Familienoberhaupt schuldig? Straft Gott es? So leiden die Mitbewohner im Haus mit. Doch Gott bestraft nicht die nachfolgenden Generationen für die Sünden der Vorausgehenden. Die Söhne und Töchter können nichts für die Schuld der Väter und Mütter oder gar ihrer Großeltern. Nein, wenn Gott hier ankündigt, die Schuld der Väter heimzusuchen an Kindern und Kindeskindern, dann sagt er, ich prüfe, ob die Sünden der einen Generation sich in der nachgeborenen Generation fortsetzen. Machen es die Kinder den Eltern nach? Oder leben sie im Vertrauen auf mich, ihren Gott? Und so lernt Israel am Sinai, dass ihr Gott der Treue ist und der Treue bleibt. Missetat, Übertretung und Sünde rufen zwar seine Strafe hervor, aber seine Verheißung und seine Zielsetzung wird damit nicht zunichte. Gott kommt zu seinem Ziel mit seinem Volk, seiner Geschichte, mit dieser Welt. Sein Name birgt dafür. Und genau an dieser Stelle hat jetzt Jona sein Problem. Hier entzündet sich der Widerstand von Jona. Der Bund, den Gott mit Israel am Sinai schloss, beinhaltete das Versprechen, ihr seid mein Volk. Ich bewahre euch, ich sorge für euch, ich schütze euch, ich komme mit euch ans Ziel. Doch wie konnte Gott dann ausgerechnet Ninive verschonen? Wie konnte sich Gott über die Assyrer erbarmen? Was für ein Albtraum. In Jonas Tagen, das sind die Assyrer der Albtraum Israels. Erobernd, zerstörend, brandschatzend, mordernd ziehen die Assyrer durch die Lande. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch mit Israel kurzen Prozess machen würden. Ist Gott den Feinden barmherzig, gnädig, langmütig von großer Güte? Was für ein Albtraum. Darum verweigert Jona die Reise nach Ninive, denn Gerichtspredigt ist biblisch immer Umkehrpredigt. Solange Gott spricht, gibt es noch eine Chance. Eine Chance für uns. Und diese Chance will Jona den Assyrern nicht geben. Darum flieht er nach Westen, statt nach Osten zu gehen. Deshalb predigt er, als er keine Wahl mehr hat, lustlos und macht Dienst nach Vorschrift. Jona erledigt seinen Job. Er kann nicht anders. Sachlich, nüchtern, konkret, Gericht gepredigt, Auftrag ausgeführt. Hoffentlich hat mir niemand zugehört und kehrt niemand um. Und an dieser Stelle wird jetzt ein zweites deutlich, das Entscheidende. Jona mangelt es am Vertrauen zu seinem Gott. Jona weiß, wer sein Gott ist. Eben noch erlebte er es selbst. Gott geht ihm nach in seiner Gnade. Barmherzigkeit, Langmut und große Güte, In all dem gab Gott den Propheten nicht auf. Er ging ihm nach und suchte ihn, fand ihn, rettete ihn aus dem Meer. Was für eine Erfahrung. Und trotzdem mangelt es Jona immer noch am Vertrauen. Am Vertrauen zu seinem Gott. Als Gott auch dem Feind gnädig und barmherzig ist, schwindet Jonas Vertrauen vollends. Und er trägt Gott seine Bedenken vor. Erinnern Sie sich noch, wie viele Worte Jona für seine Gerichtspredigt brauchte? Es waren 5 Worte. Seinen Unmut gegenüber Gott fasst Jona in 39 Worte. Ziemlich viel für einen wortkargen Propheten. Und was besonders auffällt, Jona sagt in diesem Gebet nicht weniger als 9-mal ich, mein, mir. Man könnte meinen, Jona lebt in unserer heutigen Zeit. Hier kämpft einer mit seinem Gott. Jona hadert mit Gott. Er verzweifelt an Gottes Gnade, an Gottes Barmherzigkeit, an Gottes Güte. Versteht seinen Gott nicht mehr. Zweifel unterhöhlen seine Gottesbeziehung. Sein Vertrauen schwindet, Jona zürnt. Er will nur noch sterben. Denn Jona kann es einfach nicht glauben, dass Gott Ninive bewahrt und zugleich sein Volk. Jona kann es nicht glauben, dass Gott gegenüber den Assyrern barmherzig ist und auch sein eigenes Volk beschützt. Jona fürchtet schlichtweg, lässt Gott sich des Unheils gegenüber Ninive gereuen, dann haben er und sein Volk keine Zukunft. Dann wird der schlimmste Albtraum wahr. Die Assyrer erobern das Land. So viel Jona über seinen Gott weiß, so gering ist sein Vertrauen zu seinem Gott. So sehr fehlt ihm das Vertrauen. Wird Jona zu neuem Vertrauen finden? Sein Leben und das Leben seines Volkes in Gottes Hand legen und dabei sich darüber freuen, dass Gott auch den Feinden gnädig ist, ihnen gnädig sein kann und zugleich Israel treu bleibt. Das ist die offene Frage des Jona-Buches. Und das ist die Frage, in der es um die Gleichnishandlung mit dem Rizinus und dem Wurm geht. Gott lässt seinem frustrierten Propheten neu seine Barmherzigkeit erfahren, indem er diesen Rizinusstrauch wachsen lässt. Schau, sagt Jona zu Gott, so wie ich dir in meiner Güte diese Rizinusstaude wachsen ließ, zum Schutz vor dieser sengenden Wüstensonne und dem heißen Wüstenwind, so wie ich dir barmherzig bin, so bin ich auch den Assyrern barmherzig. Doch das ist nicht zum Schaden für dich oder zum Schaden für dein Volk. Hier zeigt sich mein Wesen, meine Liebe zu allen Menschen. Versöhne ich die Assyrer, weil sie umkehren, ist das nicht zu deinem Nachteil, zu eurem Nachteil? Beides schließt sich nicht aus. Auch wenn du, Jona, dir das nicht vorstellen kannst. Ein altes indisches Sprichwort sagt, der Glaube ist ein Vogel, der singt. Auch wenn die Nacht noch dunkel ist, der Glaube ist ein Vogel, der singt. Auch wenn die Nacht noch dunkel ist, der Glaubende legt sein Leben in Gottes Hand. Vertraut auf Gottes Güte. Er gibt sein Leben aus der Hand und setzt auf Gottes Treue. Glaube ist das Vertrauen. Gott bringt mich durch und er trägt mich durch. Auch dann, wenn alles finster um mich ist und ich nichts sehen und nichts verstehen kann. Ob Jona zu diesem Vertrauen fand, ob uns dieses Vertrauen erfasst. Dieses Vertrauen ist nichts, was wir ein für alle Mal besitzen. Dieses Vertrauen, es ereignet sich immer wieder neu, jeden Tag neu. Um diesen Glauben bitten wir Gott Tag für Tag. Ich schließe mit einem Lied, mit einem Gebet von Paul Gerhard Pawlitzki, das um diesen Glauben bittet und für mich zugleich diesen Glauben eindrücklich in Worte fasst. Gib mir Kraft für einen Tag. Herr, ich bitte nur für diesen, dass mir werde zugewiesen, was ich heute brauchen mag. Jeder Tag hat seine Last, jeder Tag bringt neue Sorgen und ich weiß nicht, was für morgen du mir, Herr, beschieden hast. Aber eines weiß ich fest, dass mein Gott, der seine Treue täglich mir erwies aufs Neue, sich auch morgen finden lässt. Gib mir heute deinen Geist, dass das Band wird stark erfunden, das mich hält mit dir verbunden und bis morgen nicht zerreißt. Und so will ich meine Bahn ohne Sorgen weiterschreiten. Du wirst Schritt für Schritt mich leiten, bis der letzte Schritt getan. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.